Top Shelf, der Leadership-Podcast für Konsumgüter und Handel mit Dr. Marcel Hane und Florian Schmitz.
Hallo liebe Hörende draußen im Äther. Herzlich willkommen bei der ersten Folge der Pilotfolge von Top Shelf. Wir sind Marcel und Florian. Wir sprechen in den nächsten Monaten und Jahren mit Menschen, die FMCG und Handel prägen. Wir fragen uns, was hat sie geprägt, was macht sie erfolgreich, wie entsteht Innovation und wie können wir die richtigen Menschen zusammenbringen, um Neues entstehen zu lassen. Aber bevor wir andere befragen, lassen wir uns heute selber befragen, nämlich von Max.
Genau, und Max ist Professor Dr. Maximilian Lude von der Future University, aber du wirst sicherlich gleich noch mehr zu dir sagen. Interessant ist erstmal, warum sitzen wir heute mit dir hier und vor allen Dingen auch das Thema Pilotfolge. Ich beantworte die Frage einfach mal selber direkt zu Anfang, weil wir befragt werden. Nämlich Max, wir haben uns damals getroffen im Februar diesen Jahres auf dem MMM-Kongress hier in München und du hast einen wunderbaren Vortrag gehalten mit dem Titel Ist das Zukunft oder kann das weg? Ich fand das unglaublich inspirierend, habe direkt danach, als ich in der Entstehungsphase mit Florian war, zur Top Shelf den Hörer in die Hand genommen, habe gesagt, Florian, den Max brauchen wir, der ist gut.
Ich habe immer Ja gesagt.
Du hast einfach immer Ja gesagt, genau. So und so kam's und jetzt sitzen wir hier und machen mit dir die Pilotfolge zu Top Shelf. Max, erzähl ein bisschen was über dich.
Erstmal danke und hallo Marcel, hallo Florian. Ich fühle mich sehr geehrt, in eurem Projekt bei der Pilotfolge dabei zu sein. Wer bin ich? Ich präge, glaube ich, auf jeden Fall nicht den Retail und auch nicht FMCG. Deshalb freue ich mich umso mehr, hier zu sein. Ich habe zum Thema Familienunternehmen promoviert. Das ist schon einige Jahre her, mich danach selbstständig gemacht. Wir haben hier ein Büro. Wir nennen das Zukunftsbüro und begleiten Transformationen bei den unterschiedlichsten Unternehmen, meist Familienunternehmen. Es sind 16 Personen, sitzen in München und parallel habe ich eine Professur für Innovation und Strategie, was ihr jetzt Future University genannt habt, heißt Tomorrow University. Ist eine digitale Universität mit Campus im Metaversum und dazu aber vielleicht später mehr.
Und du warst ja selber mal Einzelhändler.
Ja, dann fangen wir schon mal gut an, ja.
Es ist eine ganz lustige Geschichte. Du hattest mal einen Weinkiosk.
Genau, lassen wir es bei dem Begriff, ich habe versucht, Einzelhändler zu sein. Wir haben aus unserem alten Büro, das mochten wir sehr gerne als Team, und da haben wir kurzerhand danach, weil wir größer geworden sind, das Büro genommen und einen Weinkiosk draus gemacht, mit einem befreundeten Weingut. Am Schluss waren wir selbst unsere besten Kunden und dann haben wir das auch irgendwann nach 2 Jahren wieder zugemacht. Es war aber ein cooles Konzept. Es hieß Sir Thompson, weil es war der Gründer des Englischen Gartens sozusagen und wir waren nahe am Englischen Garten. Und ja, war eine schöne Geschichte, ein gutes Intermezzo und ich liebe es, am Produkt zu sein. Und ich glaube, diesen Ausflug hatten wir da mal.
Das geht mir auch so, ich liebe es auch, am Produkt Wein zu sein. Aber ihr habt euch dann ja neu orientiert und habt in die Zukunft geschaut. Also leichte Frage für dich, das ist dein Metier zum Einstieg.
Ja.
Max, wie entsteht eigentlich Zukunft?
Leichte Antwort für dich, Zukunft entsteht gar nicht. Sondern wir machen sie ja jeden Tag. Also ich glaube, die Begriffe Zukunftsforscher, wie entsteht Zukunft und das ganze Zeug, das muss man jetzt auch mal, sagen wir mal, ein bisschen nicht so heiß kochen, das Thema. Wir machen jeden Tag Zukunft und das ist letztendlich die Summe an den Handlungen, die wir machen als Unternehmen, als Einzelpersonen. So kreieren wir das morgen und ich glaube, so müssen wir es auch sehen, dass wir es selbst in der Hand haben und nicht irgendwelche Zukunftsutopien oder Dystopien lesen und aufmalen.
Und dann ist ja Zukunftsforscher auch kein klassischer Karriereweg,
nein,
kein Stellenprofil, das dahinter steht. Vielleicht in Kürze, was würdest du sagen, waren für dich so die prägenden Momente, die dich zu dem gemacht haben, der du heute bist?
Wahrscheinlich der größte prägende Moment war mein Doktorvater, der mir einen Zugang dazu gegeben hat, mit dem Mittelstand mich zu interessieren. Also Familienunternehmen, Tradition. Und jetzt kommt die Zukunft ins Spiel. Wie schaffst du es, in solche tradierten Unternehmen Neues reinzubringen, neue Denkweisen, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, aber vor allem mit Innovationen beschäftigen? Deshalb heißt unser Unternehmen auch Philoneos, das ist altgriechisch und heißt die Liebe zu Neuem. Und ich glaube, die Verbindung von Neu und Alt, das ist das, was mich antreibt.
Da haben wir auch schon gleich eine gute Überleitung, denn die Liebe zu Neuen hat ja auch Florian und mich irgendwo erfasst, indem wir gesagt haben, wir bewegen uns auch auf Neuland und starten den Podcast Top Shelf. Jetzt so die Frage da drauf, wie siehst du denn das Thema Podcast als Medium generell?
Jetzt habe ich versprochen, ehrlich zu sein. Ich bin großer Podcast-Fan. Ich sehe aber gleichzeitig auch über die Flut der Podcasts, wie in allen Formaten, die gut funktionieren, ein Riesenqualitätsverlust. Und als ich dann von eurem Konzept gehört habe, und das ist jetzt kein Phishing for Compliments, da habe ich gesagt, sofort mitmachen, weil ihr habt Bock auf Qualität, ihr habt Bock, das richtig zu machen. Und deshalb freue ich mich sehr drauf. Ich sehe sehr viel Mehrwert in Podcasts. Ich sehe wenig Wert in Podcasts, die schnell produziert werden und einfach auf den Markt gespült werden, um irgendeine Sichtbarkeit zu kreieren.
Ja, schnell machen wir gar nichts.
Gibt es so ein schönes englisches Sprichwort, das heißt, the second mouse gets the cheese. Also ihr habt so ein bisschen gewartet mit eurem Podcast, aber dafür machen wir ihn jetzt richtig. So. Und genau. Wenn wir ihn richtig machen, ist jetzt ja mein Part dran, euch auch mal so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Jetzt bin ich in eurer Pionier, in eurer Pilotfolge sozusagen zu Gast. Und jetzt muss ich ja ketzerisch fragen, was macht ihr hier? Und warum braucht's den nächsten Podcast in dieser Podcast-Flut? Und da bin ich mal gespannt.
Ja, ich glaube, vielleicht kommen wir einfach mal da drauf, so ein bisschen auch, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, um so diese Entstehungsgeschichte auch nochmal darzustellen. Nämlich eigentlich war es so ein ganz klassisches Mandat. Irgendwann hat der Florian mich angerufen zum klassischen Executive Search Mandat. Das habe ich dann zwar abgelehnt, aber wir haben uns, glaube ich, knapp anderthalb Stunden sehr, sehr gut unterhalten zu sämtlichen Themen aus dem Bereich Leadership. Ich glaube, Diversity und Inclusion war so unser Hauptthema genau an dem Punkt. Das Ganze hat sich dann wiederholt. Und irgendwann haben wir gesagt, das müssten wir eigentlich aufzeichnen. Wir sind uns heute unsicher, ob du es gesagt hast oder ich gesagt habe.
Es ist der Running Gag geworden.
Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das einfach. Dann zeichnen wir das Ganze mal auf. Und so ist die Idee Podcast und vor allen Dingen auch Top Shelf geboren.
Aber welche Lücke wollt ihr schließen? Also wer hört diesen Podcast? Was sind die Inhalte des Podcasts? Mhm.
Was uns halt aufgefallen ist, auch in den Gesprächen, die wir haben, also immer einer von uns hat da ein Thema. Und wir haben immer festgestellt, das sind keine originellen Themen, sondern die beschäftigen andere Bereiche der Branche. Selbst innerhalb des Segments Food haben ganz viele Unternehmen, ganz viele Führungskräfte die gleichen Themen und erfinden bis zum Stück weit immer wieder das Rad neu. Das ist also so ein Thema, das wir schaffen wollen, nämlich den Austausch zwischen den Segmenten innerhalb der Konsumgüterindustrie, in der Schnittstelle zum Handel, am Ende die richtigen Menschen zusammenzubringen, um Neues entstehen zu lassen, Synergien zu schaffen. Und das andere ist, das ist so die zweite Schiene unseres Gesprächs, eigentlich die Frage, was macht Menschen eigentlich erfolgreich? Okay. Also gibt es die eine große Antwort? Die Hypothese ist nein. Ja, aber was prägt Menschen auf ihrem Weg? Was sind Dinge, die man kopieren kann, weil wir ja auch immer wieder mit der Frage konfrontiert sind, gerade von Menschen, die so den Weg ins Senior Management suchen. Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Gibt es Tipps und Tricks? Und da ist der Podcast irgendwie ein ganz gutes Medium, um ein größeres Publikum zu erreichen.
Und was uns natürlich auch ganz wichtig ist, du hast es eben schon gesagt, the second mouse gets the cheese, das Thema Qualität. Ja, wir machen lieber dann ein bisschen weniger. Also bei uns wird man nicht wöchentlich Folgen released bekommen. Also zumindest ist das nicht unser Ansinnen. Mal gucken, wer weiß. Sondern wir machen das einmal monatlich. Dafür aber dann auch persönlich. Also das wird nicht über Teams stattfinden, ja. Sondern uns ist immer ganz wichtig, die Menschen vorher kennenzulernen, auch tiefergründige Gespräche zu führen, die Hintergründe zu erfahren und das halt einfach.
Also kann ich bestätigen, ne? Die zwei Herren sitzen gerade bei mir im Büro in München mit einem sehr professionellen Setup und ich habe gefühlt 18 Calls davor mit ihnen gehabt. Chapeau an die Qualität, das ist auch das, was mich überzeugt hat. Jetzt sprecht ihr von erfolgreichen Menschen. Fiese Frage jetzt von mir. Was sind denn erfolgreich? Was ist ein Erfolg? Ist jetzt Erfolg, die Standardkarriereleiter hochzuklettern in eurer Branche? Bin ich dann erfolgreich?
Sicher ein guter Indikator für Erfolg, würde ich sagen. Aber am Ende denken wir beide sehr performance- und resultatorientiert. Also wir fragen schon eher nach dem, eben, was hat sie erfolgreich gemacht? Woran kann man das messen? Was waren so die großen Projekte, an denen einzelne Individuen gewachsen sind und vielleicht auch mal auch Limitationen überschritten haben in ihrer Entwicklung.
Ich finde auch, wenn man das noch hinzufügen kann, das Thema, wann ist einer erfolgreich? Für mich ist das Thema erfolgreich auch stark mit Inspiration verbunden. Das heißt, wenn ich selber Inspiration geben kann und Menschen mitreißen kann, egal auf welchem Level das ist, dann finde ich, ist die Person durchaus erfolgreich.
Ja, finde ich auch. Also wenn die Leute was bewegen, wenn sie was anschieben, wenn sie eine Motivation haben, sehe ich auch so. So, jetzt ist das ja die Pilotfolge. Was macht euch nervös? Es ist ja was Neues. Die Liebe zu Neuem, habt ihr gesagt. Ihr probiert was Neues. Was sind so ein paar Highlights, auf die wir uns freuen können? Was macht euch nervös? Wie kann ich denn euch noch nervöser machen in der nächsten halben Stunde?
Ja, also was macht uns nervös? Natürlich ist das ein neues Format und zum ersten Mal vom Mikro sitzen, das war dann natürlich auch so der Moment, wo man sich erstmal rantasten musste. Ja, vielen Dank dafür. Aber ansonsten, was ist so das, was uns da nervös macht, beziehungsweise auch was uns da antreibt, sind halt einfach zu sehen, die unterschiedlichen Geschichten und Lebensgeschichten der Menschen zu hören und die Gäste, die wir einladen. Und vor allen Dingen halt, ich habe immer so einen stark konstruktivistischen Ansatz. Das heißt, für mich gibt es nicht nur eine Wahrheit, sondern immer viele Perspektiven. Und da das Warum, warum hat jemand den Weg so gewählt, wie er ihn gewählt hat oder sie ihn gewählt hat? Wie ist Karriere und Erfolg auch dadurch entstanden? Und das einfach, also das Warum dahinter, die tiefere Persönlichkeit darüber zu erfahren. Und das ist das, was mich mit Sicherheit antreibt. Aber auch gerade, ich denke mal, wenn wir da sehr spannende Persönlichkeiten haben, da ist man auch schon mal nervös, aber positiv nervös, da reinzuhören, ja.
Ich glaube, ich habe so diese Grundangst, dass es keiner hört. Ja, wir gehen live und du hast einfach im Podigy 0 Hörer auf allen Kanälen. Das ist irgendwo dann doch bei mir drin. Positiv nervös, aber tatsächlich so diese, ich freue mich so auf die, ich weiß ja auch schon, mit wem wir sprechen in den nächsten Folgen. Das sind also Menschen, die mich schon lange begleitet haben, auch neue dabei, die ich von außen aber sehr, sehr interessant sind. Und ich glaube, also was mich sehr geprägt hat in den letzten 10 Jahren, war schon immer Copy-Paste, also Erfolgsmodelle anderer Menschen auf das anwenden, was gerade meine nächste Challenge ist und zu gucken, wie kann ich das mit meiner Persönlichkeit und in dem Rahmen, in dem ich mich bewege, umsetzen. Ich glaube, das ist schon auch nochmal ein Antrieb, auch für diesen Podcast, da okay. Nochmal ein bisschen Referenzfläche für andere zu bieten. Und was schon cool ist, das merken wir beide jetzt in diesen ganzen Vorbesprechungen, ist, wie viele Synergien tatsächlich schon entstehen. Einfach nur, weil wir Leute zusammenbringen, die sich nicht kennen, aber ähnliche Themen haben und auf einmal voll in einem Sachthema versinken und wir sitzen nur daneben und denken uns, das war unser Ansatz.
Das war Top Chef.
Ja, schau, ich glaube auch, Podcast ist eine Plattform, ne? Und ich glaube, so muss man es auch sehen. Das ist eine Plattform für die Zuhörer, aber es ist auch eine Plattform für die Leute, die ihr hier interviewt. Und es geht nicht darum, um Wissen zu vermitteln, altklug, sondern um Inspiration letztendlich in den Markt zu bekommen und dann entstehen auch Synergien.
Absolut. Jetzt drehen wir den Spieß einfach ganz unverschämterweise mal wieder um, lieber Max. Und zwar, um noch ein bisschen was von dir auch zu erfahren. Ja, du bist ja selbst Unternehmer, wie du gerade gesagt hast, Professor, global tätig als Speaker, wo wir uns selber getroffen haben, auf Kongressen, in Unternehmen auf der ganzen Welt eigentlich gebucht. Du hast von dir selber gesagt, berufliche Monogamie ist für dich nicht dein Ding. Ja. Das kannst du nicht aushalten. Deswegen hast du dich auch für genau deinen Lebensweg so entschieden. Wenn wir jetzt auf andere Karrierepfade mal schauen, so die klassische Schornsteinkarriere, die in Konzernen auch stattfindet, gibt es heute überhaupt noch?
Gibt es noch, aber ich glaube, es ist outdated. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass in großen Organisationen, ich darf die jetzt nicht beim Namen nennen, aber da war ich schon in einigen, dass diese klassischen Leadership-Wege, ne, die Leute, die das bewerten, ob Young Talents nachkommen, das sind die Personen, die den klassischen Weg, du hast es Schornsteinkarriere genannt, gegangen sind. Und denen fällt es dann schwer, dass junge Menschen vielleicht einen anderen Weg gehen, vielleicht verschiedene Ebenen überspringen oder mal nach links schauen und mal nach rechts schauen, nicht klassisch linear nach oben kommen. Das wird aber die Zukunft sein. Das ist schon Realität. Und ich glaube, nur so kann man dann auch junge Menschen auch ans Unternehmen binden, früh Verantwortung geben. Und die Job des Eigentümers, des Unternehmers, der Unternehmerin, ist es, ein geiles Unternehmen zu bauen, wo die Leute gern hingehen. Und dann werden alle anderen Diskussionen, die wir haben, darf ich ins Homeoffice, wie lange gehe ich ins Homeoffice, die werden sowas von redundant. Ich war vor 3 Wochen bei einem Familienunternehmen Maschinenbau. In Südtirol, in the middle of nowhere. Alter, da hat der ein geiles Unternehmen dahin gezimmert. Da will keiner ins Homeoffice, obwohl sie es dürften. Weil da hast du eine geile Atmosphäre. Da jeden Donnerstag legt ein DJ draußen auf. Du hast irgendwie kostenlosen Espresso. Du hast eine gute Stimmung. Durchschnittsalter 38, verschiedenen Karrierewegen. Produzierendes Maschinenbauunternehmen. Geil.
Einfach mal anders machen.
Ja, und ich glaube, das ist so wirklich so die Quintessenz. Deshalb die Frage, klar gibt es die Schornsteinkarrieren sozusagen. Aber ob das die Zukunft ist, um die besten Leute an mein Unternehmen zu binden, würde ich schwer bezweifeln.
Ist ja klassisch so, Ich sage unseren Youngstern immer, stellt euch so früh wie möglich, so breit wie möglich auf und versucht so weit wie möglich einen Erfahrungsschatz auch irgendwo generieren zu können. Der Punkt ist ja, irgendwann bist du in der Karriere so weit, ich sag mal, wenn du dann einen gewissen Schornstein erreicht hast und hast die ganze Zeit Vertrieb, Marketing gemacht, dann wird es schwer zu sagen, so jetzt geh nochmal auf eine Direktorenposition irgendwo in der Supply Chain, weil das hast du noch nie gemacht.
Aber wenn du als Person, als Young Talent oder in der Position dann einfach sagst, ich will das, ich will die Verantwortung übernehmen. Was ist denn das Schönste als Chef, als Chefin, das man haben kann? Ist, wenn Personen proaktiv zu dir herkommen und sagen, hey, Marcel, ich will mehr Verantwortung.
Absolut.
Gib sie mir. Also das ist das absolut Geilste, was passieren
absolut
kann.
Und gerne immer einen Schuh, der eine Nummer zu groß ist, eine Nummer zu klein ist. Passenden Schuh braucht man nicht. Da wächst man rein, ja.
So. Absolut. Und ich glaube, das muss schon so sein. Und ich erlebe aber viel das Gegenteil. So, du willst jetzt noch mehr Verantwortung hier und da, jetzt mach erst mal das. Und hier und da, also dieses bisschen klein halten, in der Rolle halten, weil man vielleicht mit dieser Geschwindigkeit im Wachstum dann auch gar nicht klarkommt. Weil viele Leute Angst haben, dass sie von links und rechts überholt werden.
Und dann müssen wir halt einfach als Unternehmen oder auch aus der Beratung heraus ein Verständnis schaffen für Talent Management, Talent Retention, das eben auf so eine sehr individuelle und eigentlich vielleicht nicht eine maximale, aber eine sehr hohe Flexibilität einzahlt, die ja auch die ominöse Gen Z auch einfordert. Ja, also die hierarchische Karriere vielleicht oft gar nicht mehr das erstrebenswert ist, sondern es ist genau das, was du ansprichst. Ne? So eine inhaltliche Tiefe, eine inhaltliche Breite. Und damit schaffe ich mir als Unternehmen ja auch viel mehr Möglichkeiten und Andockstellen, dass die Menschen, die ich halten möchte, weil ich glaube, sie sind verantwortlich für den Erfolg von morgen, für die Zukunft, auch möglichst viele Andockpositionen erhalten in der Organisation.
Kundengruppe Nummer eins, Mitarbeitende. Was macht man mit den Kunden die letzten 10, 15 Jahren? Wir müssen den Kunden verstehen. Kundenumfragen hier, Kundenumfragen da. Das heißt, das Gleiche müssen wir jetzt mit unseren Mitarbeitenden machen. Ja? Also wir müssen die verstehen, weil jeder hat andere Bedürfnisse. Der andere will nach links und rechts schauen, sich breit aufstellen, mehr Verantwortung, die andere vielleicht nicht. Ich habe die größte Alltagsphobie. Meine erste Station im beruflichen Leben war in einem großen Automobilkonzern. Ich bin dahin, durfte viel lernen und habe ab Tag 2 gedacht, wow, wenn ich mir vorstelle, das jetzt mein Leben lang zu machen, kriege ich Beklemmungen. Also ich habe eine Alltagsphobie, wo andere sich danach sehen. Gib mir Alltag, gib mir Sicherheit. Muss ich ja verstehen, dass jeder halt ein bisschen anders tickt.
Jetzt hast du gerade auch noch das Thema Breite angesprochen. Was ich immer finde, was ein unglaubliches Asset gerade von großen internationalen Companies ist, ist einfach die geografische Breite. Ja, du kannst gerade den Youngstern anbieten, zu sagen, man geht mal über die Landesgrenzen hinweg. Ja, ihr seid vielleicht noch nicht familiär gebunden mit Haus, sondern ihr könnt sagen, geht einfach mal 3 Monate in die Unit nach ein anderes Land und lernt da, arbeitet auf Projekten mit, kommt wieder, tragt das in die eigene Organisation. Ja, mit Sicherheit ein Punkt, den ich immer sehr gut finde.
Ja, ja, und ihr habt es jetzt beide schon öfters angesprochen, das Wort in irgendwelchen Sätzen ist gefallen, lernen. So, wenn ich mir einen Zukunftsskill jetzt raussuchen müsste, dann will ich Leute haben, die Bock haben auf Lernen. Ich halte nichts von Begriffen wie Fehlerkultur. Das ist eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Wir brauchen Fehlerkultur. Das ist so ein Bullshit. Ganz im Ernst, wenn ich Fehler mache, ohne daraus zu lernen, ist eine Fehlerkultur nicht sonderlich geil, ja. So, ich brauche dann eine Fehlerkultur, wenn ich daraus lerne, also können wir es auch gleich Lernkultur nennen. So. Und wenn wir so eine sich rapide verändernde Welt haben, in der wir gerade leben, dann ist das Einzige, was wir brauchen als Skill, nicht das Einzige, aber eins der wichtigsten Themen ist lebenslanges Lernen. Und die Halbwertszeit unseres Wissens, die sinkt so rapide, ja. So, das heißt, was ich heute lerne, ist in 3 Jahren vielleicht irrelevant. Also muss ich die Fähigkeit haben, immer wieder neu zu lernen, mich immer wieder anzupassen. Und wenn ich das aus den Leuten rauskitzeln kann, diese Neugierde, Eigeninitiative, Lernen, dann bin ich, glaube ich, gut für die Zukunft aufgestellt.
Wenn du das mal übersetzt in eine Leadership-Herausforderung, gerade im deutschen Mittelstand, was würdest du sagen, sind da die größten Themen mit Blick auf Nachfolge, aber vor allem halt auch Innovationskraft? Da hat Deutschland ja ein relativ negatives Selbstbild und Fremdbild gewonnen in den letzten Jahren.
Ja, und gleichzeitig muss man da auch die Kirche im Dorf lassen. Deutschland ist ein hochinnovatives Land. Ich sage immer, es gibt keine Tradition ohne Innovation. Jetzt können wir mal schauen, wie viele traditionelle Unternehmen wir in Deutschland haben. Die sind ja nur so traditionell, weil sie immer innoviert haben. Und jetzt gibt es eine Studie, die hat herausgefunden, dass wir in Unternehmen über 60 verschiedene Definitionen von Innovation haben. Also müssen wir erstmal überlegen, was ist Innovation? Für mich ist Innovation die Fähigkeit, sich immer wieder anzupassen. Und der Unterschied zu vor 20, 30 Jahren ist heutzutage, dass man sich schneller anpassen muss. Und ich glaube, das ist gerade die größte Herausforderung im Mittelstand, dieses dieses rapide Anpassen, rapide Dinge zu hinterfragen, die uns vielleicht die letzten 10 Jahre super funktioniert haben im Geschäftsmodell, jetzt das schon wieder zu hinterfragen. Das macht müde, das kennt Deutschland so nicht vom Mindset, von diesem Ingenieurs-perfektionistischen Mindset her. Und ich glaube, da muss man ansetzen.
Und wenn du es in Persönlichkeitseigenschaften übersetzt, also als Unternehmer, als C-Level, worauf, was sind so die Eigenschaften, die ich heranzüchten möchte im Unternehmen?
Unternehmerisch denkende Menschen. Es gibt so einen Fachbegriff dafür, der heißt Intrapreneure. Und Intrapreneure sind unternehmerisch denkende Menschen innerhalb eines Unternehmens. Und wenn ich das heranzüchten möchte, wie du gerade gesagt hast, dann brauche ich Akademien dafür. Da muss ich verstehen, was müssen die Leute kennen. Das ist Eigeninitiative übernehmen. Das ist das aber auch zu fördern. Ja, das ist Akademien zu bauen. Sagen, hey, hier haben wir diese Lehrangebote, vielleicht auch spielerisch zu verknüpfen. Wenn ihr anderen was beibringt, bekommt ihr Punkte etc. Also das rauskitzeln, zu sagen, wir wollen ständig dazulernen, das gilt es für die Führungskräfte.
Ja, jetzt gucken wir gerne auch mal über den Tellerrand hinaus, was Lernen angeht. Du hast gerade schon gesagt, das ist neu für Deutschland, die sehr perfektionistisch im Ingenieurswesen unterwegs gewesen sind. Ich würde das gerne mal auf Konsumgüter übertragen. Ja. Und wenn wir da mal einfach global die Brille drauf richten, was sind so die Trends, die du global siehst im Bereich Konsumgüter? Was kommt noch auf Deutschland zu? Hast du Beispiele?
Ja, lass uns mal was mit vielleicht was sehr Abstraktem anfangen. Also jetzt sprechen ja alle Podcasts über KI, jedes Manager-Magazin spricht über KI. Also
wir jetzt auch.
Genau, wir jetzt ganz kurz auch. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, dann wird es ja irgendwann so sein, dass ich zum Beispiel Produkte, Lebensmittel etc. mit einer KI bestellen kann. So, jetzt gibt es im Englischen den Begriff Customer und Consumer. Im Deutschen könnte man sagen wahrscheinlich der Kaufentscheider und der Konsument. So, und ich glaube, die spannende, und jetzt wird es ein bisschen zum Denksport, kommt es jetzt, ist, dass in Zukunft passieren könnte, dass der Customer ein Algorithmus ist, der Kunde bleibt immer der Mensch. Also einfaches Szenario, wir sitzen auf dem Sofa, wir wollen jetzt heute Abend irgendwas kochen, dann gebe ich in meine KI ein, ich will heute Abend eine italienische Pasta kochen und dann bestellt die KI, entscheidet, welches Hackfleisch kaufe ich, die KI entscheidet, was ist im Rezept drin. Kochen, Konsument, Essen, Konsument, das wird weiterhin der Mensch bleiben. So, und jetzt frage ich mich, warum kein Lebensmittelkonzern, den ich kenne, kein FMCG-Unternehmen drüber nachdenkt, hey, wie positionieren wir eigentlich unsere Produkte, damit der Algorithmus sie findet? Und das wird ja kommen. Das wird nicht ausschließlich sein, ich werde immer noch einkaufen gehen. Da kommen wir aber zum nächsten Trend. Ich rasche jetzt mal so 2, 3 Trends durch. Erlebnisse. Du kannst ja nur noch über Erlebnisse kaufen. Ich stehe doch nicht von meinem Sofa auf, wenn ich mir nur schnell convenient-mäßig was kaufen will. Das wird ja nicht passieren. Aber ich will manchmal einkaufen. Ich will in den Edeka gehen, aber damit ich ein geiles Erlebnis dabei haben. Und ich glaube, das gilt es rauszuarbeiten. Was heißt denn Erlebnis? Ich meine, diese tolle Bäckerei, Zeit für Brot. Ich war letztens auf einem Vortrag von so einer Bäckereivereinigung, ja. Und da ist natürlich Bäckereien so, wie wird man innovativ und was macht man da? Irgendwie Brot und das ist irgendwie ein langweiliges Produkt. Da habe ich denen ein Bild gezeigt, habe das Logo weggemacht von einer Schlange in Stuttgart, die war 200 Meter lang. Ich habe gefragt, was könnte es sein? Und so, ja, irgendwie Apple, irgendwie ein Produktlaunch. Nee, es war eine Bäckerei, weil sie ein Erlebnis draus machen. Du kannst da rein, hast eine gläserne Bäckerei, kriegst Sauerteigführungen und was weiß ich. Und ich glaube, das muss der Weg sein. Und der dritte Punkt ist dieses ganze Zeug, Omnichannel, Multichannel. Hey, das ist voll 2000er. Das ist nicht 2025. Wir müssen jetzt von sogenannten Unified Retail Commerce Strategien sprechen. Was heißt das? Fachbegriffe weg. Channelless. Ich als Konsument muss auf mehreren Kanälen unterwegs sein, sozusagen, aber ich darf nicht spüren, dass die Kanäle sich wechseln. Und das muss der Anspruch sein von einem Unternehmen, dass sie mich kanalübergreifend abholen die ganze Zeit.
Vielleicht erklärst du das nochmal ein bisschen genauer zur Differenzierung zwischen Omnichannel, was ja eigentlich dann mehrere Kanäle sind, genau, und den Bereich der Seamless Channels.
Genau, also mehrere Kanäle, Omnichannel, Multichannel heißt ja einfach, ich weiß jetzt, ich kann jetzt bei dir in den Online-Store gehen und da was kaufen, ich kann bei dir in den physischen Store und da was kaufen, ich kann bei dir zu einem Drittanbieter und dieses Produkt kaufen. Also ich spüre die Grenzen des Kanals. Ich glaube, in Zukunft sollte ich diese Unterschiede als Kunde aber nicht mehr spüren. Ich sollte vielleicht auf meinem Handy unterwegs sein und mir irgendwas gebookmarkt haben, was ich vielleicht kaufen möchte für Milchprodukte. Und dann bin ich im Store und automatisch sollte ich eine Message bekommen, hey, du wolltest doch noch dieses eine Produkt, das steht gerade da hinten links. Und beim Checkout werde ich wieder über einen anderen Kanal abgeholt, weil ich mein Payment damit mache. Ich als Kunde habe so eine seamlessly allumfassende Experience. Ich check gar nicht mehr, wo war mein Einstiegspunkt, wo ist mein Ausstiegspunkt. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen als Unternehmen.
Und extrem spannender Perspektivwechsel, weil gerade viele meiner Kunden, mit denen ich spreche, die haben eben genau das Problem. Wie kriegen wir die unterschiedlichen Kanäle zusammen, dass sie sich nicht kannibalisieren, dass wir keinen Widerspruch haben? Was will eigentlich der Handel? Wie bringen wir das alles miteinander irgendwie nebeneinander in Einklang? Und ein Seamless-Ansatz könnte eine ganz disruptive
Zukunft. Voll, ich glaube, dahin geht's schon. Also channelless, so auf Kundenperspektive. Keine Ahnung, welchem Kanal ich unterwegs bin. Das ist halt eine insgesamte Experience.
Aber wahrscheinlich ein Punkt, der mir direkt dazu einfällt, der Bereich E-Commerce, wenn wir jetzt an Food-E-Commerce denken, kaum einer hat es geschafft, das irgendwie profitabel zu machen. Jetzt spinnen wir das ganze Rad noch weiter, was du gerade gesagt hast. Wird das dann noch abstrakter?
Also ich glaube, E-Commerce steht vor einer Riesenwandel. Allein was KI anbelangt, die ganzen KI-Agenten, das wird kommen, dass ich sozusagen nicht mehr in die einzelnen E-Commerce Kanäle reingehe, sondern dass ich über, ob das jetzt ChatGPT ist, Claude oder irgendein anderes Produkt wie Perplexity, dass ich da reingehe und sage, hey, was ist denn gerade das beste Angebot für eine Kaffeemaschine unter $300? Dann wird das für mich rausgefiltert und ich werde direkt in dem System bestellen können und mir der beste Preis rausgesucht werden. Es gibt da keine Suchmaschinen mehr, es gibt keine, ich gehe jetzt über Amazon rein und sage, ich finde hier das Beste. Und ich glaube, das muss das produzierende Gewerbe verstehen und sich darauf einstellen. So, sind wir wieder beim Thema Zukunft. Ich habe keine Ahnung, ob das in einem Jahr der Fall ist oder in 8 Jahren. Aber die Entwicklung wird dahin gehen. Und sich auf diese Entwicklung vorzubereiten, das ist immer wieder beim Thema, wir gestalten Zukunft selbst, das muss passieren.
Ist das ein Punkt, der, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ist das ein Punkt, der Innovation fördert in dem Bereich? Oder ist das das, was eher hemmt? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann nur noch die in den Algorithmus reinkommen, die auch entsprechende Eintrittsgelder zahlen, um überhaupt dahin zu kommen. Das schließt wahrscheinlich andere aus und gerade junge Startups, die innovativ sind, haben dann vielleicht nicht den finanziellen Background da vom Algorithmus als erstes genannt zu werden. Wie siehst du das?
Nee, ich sehe es anders. Ich sehe, dass die Unternehmen da einen Fuß reinbekommen, die sich früh damit beschäftigen. Also letztendlich, jedes Unternehmen bekommt am Schluss die Zukunft, die sie verdient. Und das ist, wie viel investiere ich da rein? Wie viel in Innovation, in Zukunft etc. Und wir wissen alle, dass bei Innovation vieles schief geht. Also auch dieses Mindset zu haben, ich probiere Dinge aus, das kostet Geld etc., ist natürlich ein Teil davon. Aber ob es danach einfach die Eintrittshürde ist, wie groß es meine Marktmacht, wage ich zu bezweifeln.
Ich würde noch mal gerne den Bogen schlagen zu dir als Person. Wir haben jetzt wahnsinnig viel Input von dir bekommen. Was ich mich gerade frage, wenn ich dich auch hier als liebe Hörer, Max sitzt hier sehr energetisch, auch gestikuliert viel. Ich frage mich gerade, gibt's Dinge, die dir Energie rauben? Also was zieht dir Energie?
Ja, so viel. Bedenken,
sagt er voller Begeisterung.
Ja, wirklich. Weil, ja, ich kann mich ja auch künstlich darüber aufregen und reinsteigern. Neben der Deutschen Bahn sind es Bedenkenträger. Die hast du in jedem Unternehmen. Bedenkenträger, am besten noch in grauen Anzügen. Ich weiß nicht, ob ihr das früher noch kennt. Momo, die dann alle mit ihrem Regenschirm da stehen. Und ich glaube, das ist manchmal wirklich bildlich. Nicht nur im deutschen Mittelstand, egal welche Unternehmensgröße. Hat auch gar nichts mit Alter zu tun. Ich habe Bedenkenträger getroffen, die irgendwie 36 sind. Und ich habe Ermöglicher getroffen, die 72 sind. Aber in Summe sind Bedenkenträger schon das, was mir sehr viel Energie raubt.
Wahnsinn. Und wenn wir jetzt genau die umgekehrte Frage stellen, was gibt dir Energie? Und jetzt müssen wir auf die Zeit achten wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, voll. Ich fasse es schnell zusammen. Also das, was hier passiert, gibt mir Energie. Austausch, neugierige Menschen, Menschen, die Lust haben, über Themen zu sprechen. Menschen, die wissen, dass sie nicht alles wissen und genau daraus profitieren. Ne? Also das ist total schön, zu sagen, hey, ich bin neugierig. Ich glaube, diese Neugierde ist eins der schönsten Werte, die du als Mensch haben kannst. Ich schaue auch bei jeder Person, die bei uns ins Unternehmen kommt, ist sie neugierig genug.
Ja, und das passt ja so ein bisschen, hast du mal gesagt, und ich glaube, es war auch in dem Vortrag auf dem MMM-Kongress, in der Zukunft müssen wir nicht mehr die richtigen Antworten geben, sondern wir müssen die richtigen Fragen stellen. Das ist bei mir hängen geblieben. Ja.
Schön.
Das passt damit zusammen, oder?
Ja, total. Ich meine, das ist immer die große Diskussion, die du da mit Lehrer und Lehrerin hast. Also meine Mutter ist Lehrerin, ich bin großer Fan von Lehrer. Aber als GPT rauskam, generative künstliche Intelligenz, alle erstmal Skepsis. Die Leute müssen ja gar nichts mehr nachdenken jetzt. Die geben es einfach ein und dann wissen sie es. Ja, aber was geben sie denn ein? Die richtige Frage zu stellen, ist ja viel komplexer, als die richtige Antwort zu finden. Ich spüre das jeden Tag. Wir machen ganz viele Innovationsworkshops im Mittelstand, bei denen wir KI-Tools einsetzen. Und das siehst du, wenn du dafür nicht trainiert bist, dass den Leuten das Vorstellungsvermögen fehlt, was ich mit der KI machen kann. Also die richtigen Fragen zu stellen.
Wir haben viel über Zukunft gesprochen, wir haben viel über Tradition gesprochen. Wir beginnen jetzt eine Tradition. Jetzt fragen wir jeden Gast bei Top Chef, wen würdest du denn gerne hier im Podcast einmal hören als Gast? Wen würdest du einladen und warum?
Ist für mich einfach, auch wenn ich nicht vorbereitet war auf die Frage, das ist Matthias Winkler, der CEO der Sacher-Gruppe. Also sozusagen, der muss Tradition und Innovation zusammenbringen. Er ist der Hüter des Geheimrezeptes der Sacher-Torte und ist für mich sinnbildlich damit jeden Tag auseinandergesetzt, Tradition und Innovation miteinander zu verbinden.
Das ist ein guter Gast. Ich glaube, wir können uns auf Torte freuen.
Ja, ich glaube, er bringt oft Torte mit.
Ich wäre fast enttäuscht, wenn nicht. Ja, fair. Grüße gehen raus. Wir melden uns.
Sehr gut.
Und für dich, du merkst, wir kommen zum Ende. Nochmal die Möglichkeit, was möchtest du den Leuten da draußen mitgeben? Hast du noch letzte Gedanken, Empfehlungen?
Schau, definiert für euch, was heißt Innovation in euren Unternehmen? So in jedem Leitbild, das ich gesehen habe in meinem Leben, in jeder Strategie, in jedem Wertebilder, die dann irgendwie in die Mensa, in Wandtattoos irgendwie angebracht werden, steht irgendwie der Begriff, wir sind innovativ und das steht in unserem Kern. So, was heißt das für euch? Definiert das, lasst diese Buzzwords wie Zukunftsfähigkeit weg. Das kann ich mittlerweile in jeder Bildzeitung lesen. Also was ist es? Es ist letztendlich Traditionsfähigkeit. Also wie bereite ich mich auf die Zukunft vor, dass mein Unternehmen auch nach wie vor eine Tradition aufweisen kann? Also dass ich am Markt bleibe. Das hat viel mit Anpassung zu tun. Dann nehmt euch alle nicht so ernst. Also ich finde das ganz wichtig, eine gewisse Leichtigkeit auch mit in den Job zu bekommen. Seid neugierig. Habt keine Angst vor Themen, die ihr nicht kennt und versteht, sondern versucht genau diese Themen zu identifizieren, weil ihr wächst ja nur persönlich, wenn ihr aus der Komfortzone raussteigt. Und ich schaue, dass ich einmal in der Woche aus einer Komfortzone raussteige, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, aber danach kann ich sagen, ich habe wieder ein bisschen was gelernt.
Was hast du diese Woche gelernt?
Die Deutsche Bahn. Das ist ein anderes Thema, da habt ihr mich in der falschen Woche erwischt. Nein, also mich mit euch hier hinzusetzen. Na, also das war auch immer aus der Komfortzone raus, Podcast für mich. So, ich stehe vielleicht gerne auf Bühnen etc., da bin ich vorbereitet. Aber sich in diesen Käfig bei 28 Grad hineinzubegeben, die Fragen nicht zu kennen, das ist immer auch ein Stück weit aus der Komfortzone raus. Und danach kann ich sagen, hey, war cool.
Super. Ja, und das war cool. Es war cool, mit dir das Gespräch zu führen, lieber Max. Das war die erste Pilotfolge von Top Chef, unserem neuen Podcast. Ab demnächst jeden ersten Donnerstag im Monat, authentisch, inspirierend und vor allen Dingen, wie wir heute gelernt haben, auch nah dran. Wir freuen uns ganz, ganz doll und dürfen uns ganz, ganz herzlich bei dir bedanken.
Glückwunsch und toi, toi, toi.
Bleibt dran, die nächste Folge kommt schon in 2 Tagen, am 10. Juli. Ihr dürft gespannt sein und auch von mir nochmal herzlichen Dank, lieber Max.
Ich habe zu danken. Einen Hörer habt ihr schon.
Super, yes. Danke sehr.